Keine 3 Tage ist das neue Jahr alt und schon beschenkt es uns mit dieser weißen Pracht. Schlittenfahren, Spazieren im Schnee, der ganze Norden ein Winterwunderland, so wie hier in Hamburg oder auf Norderney. Skifahrer kamen auch auf ihre Kosten, und zwar auf dem Wurmberg im Harz. Entsprechend lang allerdings die Schlangen an den Liften, aber das nur nebenbei. Ich würde sagen, das neue Jahr hat zumindest bei uns im Norden geliefert. Und vielleicht ist das ja ein gutes Omen dafür, dass es wirklich was kann, dieses 2026. Und damit
das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Falls ein bisschen durcheinander, aber damit hallo, herzlich willkommen bei das. Schön, dass Sie dabei sind. Und noch schöner, wenn Sie heute nicht böse ins Schlittern gekommen sind, sondern das schöne Wetter einfach nur genießen konnten. Sie ist auf jeden Fall ein Sonnenschein, egal ob bei Schnee oder Schmuddelwetter. Und genau das ist Ihr Erfolgsgeheimnis. Schauspielerin und Sängerin Isabel Varell.
Ich freue mich. Ich finde ja Schnee so toll. Das war so schön, in Hamburg anzukommen.
Das war ein Traum heute. Wann bist du gekommen? Weil es war ja auch noch Sonne zwischendurch, ja, mal da, so gegen 2.
Ich bin mit der Bahn gekommen. Ich habe gedacht, was ist jetzt los hier mit der Bahn? Aber es ist, für mich ist auch Hamburg immer nach Hause kommen.
Ne? Ja, du hast ja hier gelebt, ne?
Ich habe hier jahrelang gelebt und jetzt das Ganze im Schnee zu sehen, das ist total schön. Ich freue mich richtig.
Und vor allem das Schöne heute war, alle Menschen waren so glücklich. Jeder hat gestrahlt, die Kinder haben gelacht, sind Schlitten gefahren. Das haben, viele Leute sind Hand in Hand, haben sich geküsst. Ich hatte das Gefühl, es ist so eine ganz andere Stimmung heute. Und so ein
Wir
bisschen
können
noch was
auch
Gedämpftes.
Heute noch küssen, wenn du möchtest. Ich mache da mit, ich mache alles mit.
Ja, das ist gut, dass du alles mitmachst. Und das ist ja auch das, was, du, was dich auszeichnet, Isabel. Ich finde immer, wenn ich so über dich höre, über dich lese, dich sehe. Sie macht alles, sie kann alles, sie ist alles.
Ja, das Leben hat mir wirklich viele Geschenke gemacht. Ich habe als Sängerin angefangen. Ich hätte nie gedacht, was alles noch kommt. Dass ich im Schauspielbereich, dass es eine feste Säule wird in meinem Leben. Moderation auch. Und auch meine 2 Bücher, die ich geschrieben habe. Jetzt auf Tour zu sein. Ich hätte das wirklich nicht gedacht. Ich habe mir das immer gewünscht. Aber diese vielen Säulen, die entstanden sind im Laufe der Jahrzehnte meines beruflichen Lebens, haben natürlich auch meinen Kalender immer gefüllt und mich glücklich gemacht. Ich liebe das halt sehr. Ich werde immer gefragt, was machst du denn am liebsten? Ich sage immer, das, was ich gerade mache. Jetzt gerade rotes Sofa.
Und du bist auch einfach nur, und das finde ich auch toll, du kannst sein und überzeugst damit, weißt du, einfach mit Persönlichkeit. Du musst gar nicht dauernd was machen. Und ich soll dich auch ganz herzlich grüßen von Wolfgang Trepper, der hier vor ein paar Tagen saß. Oh. Heute Morgen war ich mit Jörg Knörr Kaffee trinken, auch von dem schöne Grüße.
Oh, danke schön.
Und Birgit Schrohwange, die vor ein paar Wochen hier gesessen hat, deine beste Freundin, ja, hat auch gesagt, vergiss nicht, noch mal die alte Schrapnelle zu grüßen.
Ja, wir telefonieren zwar ganz oft, aber ich freue mich.
Oder?
Das hat sie mir erzählt, die war auch ganz glücklich hier bei dir. Die kam ja auch zu spät, ne?
Die kam ein bisschen zu spät, aber irgendwie noch pünktlich genug. Wir haben noch die Sendung gerockt, also von daher. Aber ich finde das so schön, weißt du, das zeigt, dass ihr in der Branche auch so wie so eine Family seid, ne?
Ja, also Birgit und ich, wir sind wirklich Familie. Wir sind seit über 40 Jahren befreundet und das ist so ein Lebensmensch. Also Birgit ist einer meiner ganz wichtigen Lebensmenschen, die mich die größte Zeit meines Lebens begleitet haben. Das ist ja auch so wichtig im Älterwerden, dass Menschen dich aus einer ganz anderen Zeit kennen, dass die noch deine Eltern mitgekriegt haben. Mit wem willst du reden über früher? Natürlich ist die Zukunft schöner, die Gegenwart. Wir sind gar nicht so Menschen, die ständig zurückblicken, aber trotzdem ist es so verbindend. Das ist wirklich Liebe.
Isabel Varell ist hier und Andreas Moll macht Lust auf mehr.
Sie hat ein Händchen für Lieder, die unter die Haut gehen.
Neue Namen, neue Wege, neue Ziele.
Natürlich, fröhlich, tiefsinnig. Isabel Varell, Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin.
Ich betrachte meine Stadt in dieser Nacht. Jedes Licht hinter den Fenstern, Schicksalshaft.
Von klein auf zieht es sie auf die große Bühne. Der Durchbruch als Sängerin in der aktuellen Schaubude bei uns im NDR. Als Schauspielerin verzaubert sie in Romanzen wie Rote Rosen. Als Moderatorin ist sie lange live nach 9 hellwach.
Guten Morgen!
Yoga und Jogging halten sie fit. Mit Kämpferherz setzt sich die Wahlkölnerin für andere ein. Nun ist sie auf großer Tour mit ihrem autobiografischen Programm Die guten alten Zeiten sind jetzt. Eine Reise durch ihr Leben in Erzählungen, Anekdoten und Liedern. Isabel Varell.
Ich habe Zeit.
Oh, immer wieder schön, so ein Leben im Schnelldurchgang, oder?
Ja, das ist witzig.
Und du warst ja schon ein paar Mal bei uns, aber es ist immer ein neues und ein eigen komponiertes.
Ja, das hat mir auch gerade sehr gut gefallen. Das ist schön.
Auch schön, deine Gesangsstimme zu hören. Aber du hast ja in deinem Leben nicht nur Gutes erlebt, sondern auch viel durchlitten. Und du hast jetzt ein Programm mit dem Titel, wir haben es gerade schon gehört, die guten alten Zeiten sind jetzt. Ist das der Grund, weil es eben nicht nur High, sondern auch Downlights gab?
Eigentlich passt der Titel im Moment ja nicht so richtig in die Zeit. Aber ich habe gedacht, ich werde mein Programm, das ja ganz aktuell jetzt startet auf Tour, so nennen wie mein zweites Buch, weil das der Gedanke war eigentlich, als das Buch veröffentlicht wurde, dass ich dachte, man verherrlicht ja gerne mal so Zeiten von früher und sagt, dann weißt du noch vor 10 Jahren, ja, das war so toll. Und da habe ich mir gedacht, mit 60 plus hat man doch gar nicht die Zeit. Ich warte doch nicht, bis ich über 70 bin, bis ich das heute gut finde. Also erkläre ich die jetzige Zeit zu meiner persönlichen guten alten Zeit. Aber es ist keine Lesung. Also ich erzähle auf der Bühne vieles sehr auch Persönliches, Intimes. Natürlich auch die tiefen Täler. Es ist aber auch lustig. Ich erzähle über das Leben, über alles Mögliche, was ich erlebt habe, über meine Arbeit im Hospiz als Sterbebegleiterin. Ich erzähle auch natürlich über meine Kindheit, die nicht schön war, aber auch über meine Pleiten auf Mallorca am Ballermann. Und letztendlich immer mit dem Fazit, wenn du Veränderungen in deinem Leben möchtest, dann musst du selbst den Hintern hochheben. Egal in welcher Situation das ist. Es ist nicht einfach, aber es muss aus einem selbst entstehen. Was du bist, muss aus dir selbst entstehen. Das ist so mein Lebensmotto, was ja auch ein bisschen zu den positiven Gedanken, die man nicht sich stricken kann, passt. Zu mir wird ja oft gesagt, du bist ja immer fröhlich und du lachst ja immer. Das stimmt ja nicht. Aber meine Grundhaltung zum Leben, die ist positiv. Und darüber bin ich sehr dankbar.
Und du traust dich was, denn dein Programm, du sagst es, ist ein sehr persönliches, sehr offenes. Und Freunde haben dir ja gesagt, Mensch Isabel, erst die Bücher, jetzt das Programm, warum lässt du so die Hosen runter?
Ja, die fragen mich wirklich, warum offenbarst du dich so? Das war am Anfang auch nicht so leicht, Inka, weil ich dachte, jetzt wissen ja Menschen über mich Dinge, die man eigentlich nur den engsten Freunden erzählt. Aber mit den Jahren und jetzt auch vor allem jetzt bei dem neuen Programm ist das fast für mich eine Aufgabe. Weil wenn ich jetzt, wann dann, sollte man ganz offen sein Lebensbuch für andere öffnen. Nur das kann es doch miteinander verbinden. Und ich habe so viel Erfahrung in meinem Leben gemacht, weil sich Menschen mir anvertraut haben. Ein Leben ist zu kurz für alle Erfahrungen. Was habe ich allein durch Birgit gelernt, weil sie mir alles anvertraut hat. Was ich durch meine Freundinnen gelernt habe, was ich durch Menschen, die ich liebe, gelernt habe. Also glaube ich, dass das so ein, mir hat neulich einer, der mein Programm gesehen hat, der hatte nach meiner Show kam der zu mir und gesagt, das war gerade ein Massencoaching. Das fand ich irgendwie so süß, fand ich so, es hat mich so gefreut, dass ich vielleicht wirklich Menschen inspirieren kann. Das wäre ein ganz großes Kompliment. Und ich bin jetzt 64 Jahre alt, warum soll ich denn was hinterm Berg halten? Ich lasse die Hosen runter, wie du sagst, weil ich glaube, dass nur das Sinn macht.
Ja, und du bist dadurch natürlich auch eine Mutmacherin, weil du zeigst, selbst wenn man fällt, wenn man strauchelt, kann man aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und das mit Stolz und erhobenem Haupt, aber auch mit Freude. Und ich habe das Gefühl, dass du auf deine, du hast ja gerade schon mal so angedeutet, Kindheit, die ja wirklich nicht schön war, mit einer Mutter, die nicht sehr liebevoll war, die narzisstisch war, die dich eigentlich nur beschimpft und sogar gewalttätig war, selbst mit der bist du ja versöhnt. Du hast es ja geschafft, irgendwann zu sagen, okay, das war so, auch Schulzeit, schlechte Schülerin, von der Schule geflogen, immer der Klassenclown. Ich glaube, Toilette war dein Raucherzimmer so ungefähr. Also du hast alles gemacht, was man nicht machen sollte und trotzdem, auch da hast du ja es geschafft, eben mittlere Reife hast du gemacht und hast irgendwann gesagt, ja, ist doch egal, dann habe ich halt kein Abitur und trotzdem bin ich wertvoll.
Ja, dieser Weg zum sich wertvoll fühlen, der war ein langer Weg. Ja. Aber das war auch für mich dann fast therapeutisch, muss ich sagen, diese Bücher zu schreiben. Die habe ich ja wirklich auch selber geschrieben. Und da bin ich durch alles wirklich nochmal durchgegangen. Und ich glaube, das Wichtigste im Leben ist versöhnlich sein, zu verzeihen. Mhm. Tagtäglich. Das Leben ist viel schöner, wenn man verzeihen kann und ein neues Blatt aufschlagen kann. Natürlich gibt es im Leben Dinge, die einem widerfahren oder du hast Enttäuschung mit Menschen, die nicht zu entschuldigen sind. Dann muss man sich auch für Menschen lösen, das ist klar. Ich habe mich auch schon zweimal von engen Freundschaften wirklich gelöst und habe da richtig Schluss gemacht, einfach weil das nicht mehr gepasst hat. Aber versöhnlich sein ist unheimlich wichtig. Das ist dann macht das Leben mehr Freude.
Ja, und andererseits würde man auch verbittern, ne?
Also ja, eben, Verbitterung und alles so negativ sehen, das finde ich, da nimmt man sich selbst so viel wertvolle Lebenszeit. Ja. Und ich glaube, wenn man auf Menschen zugeht und eine Hand reicht, dann wird man nur beschenkt.
Es gibt einen,
Ich liebe einfach das Leben so, dass man immer wieder so Überraschungen, so neue Abenteuer ins Leben bekommt und neue Menschen kennenlernt. Ich bin einfach ein, ich hoffe, dass das noch lange so weitergeht. Das ist so mein Lebenselixier.
Und wenn da Stein im Weg liegt, dann werden sie halt weggekickt. Wir zeigen ein Lied und hören mal einem Lied zu. Ich finde, da drückst du das auch so musikalisch aus.
Es gibt vieles in dir, das ich nicht begreife. Du bist Rätsel, du bist Kälte, du bist Feuer. Auch ein Buch hat irgendwann die letzte Seite. Wär ein neues jetzt vielleicht ein Abenteuer? Nein, ich weiß, ich brauche keinen neuen Menschen, der mir die Welt erklärt. Ich würde dich so gern nochmal von vorne lesen. Lass uns so tun, als fänge alles heute an.
Dankeschön, dass ihr das zeigt. Das ist wirklich eins der Songs, die ich am meisten liebe, wo ich auch ein bisschen stolz bin auf den Text, den ich da geschrieben habe.
Ja, du schreibst die Texte grundsätzlich selbst, ne?
Ja, seit bestimmt 13, 14 Jahren schreibe ich meine Liedertexte selbst. Das war mir irgendwann wichtig, dass sich auch die Sprache im Leben, die verändert sich ja auch. Und ich finde, da muss auch die Sprache, die man in den Liedern spricht, sich dementsprechend auch weiterentwickeln. Wir haben ja so eine Zeit, wo man auch selbst in Freundschaften, im Gespräch, kann es ja mal hitzig werden. Und ich finde gerade, das ist jetzt so eine Zeit, wo wir auf keinen Fall verstummen sollten. Wo wir uns weiter trotzdem öffnen sollten und uns gegenseitig zuhören sollten und Gespräche führen, reden miteinander. Das ist so das Allerwichtigste, finde ich, was es gibt.
Und auch Meinung zulassen und wenn es andere sind, trotzdem versuchen zu verstehen, warum jemand so eine Meinung hat, anstatt gleich gegenzufeuern.
Also Toleranz und Empathie, das sind so Muskeln im Körper, so wie Bauch, Beine, Po. Die muss man trainieren, die erschlaffen
schön,
auch mit dem Älterwerden. Und so schicke ich meine Empathie und meine Toleranz auch so manchmal aufs Laufband des Lebens. Das darf nicht untrainiert brach liegen.
So wie du gerade sagst, Laufband, das ist ja auch eine Selbsttherapie von dir und für dich, dass du eben regelmäßig läufst und das schon seit vielen, vielen Jahren. Du bist auch schon mehrere Marathons gelaufen und diese Leidenschaft, die teilst du mit einem Hamburger Arzt, den du vielleicht sogar kennst. Hanno Gröpper hat ihn getroffen.
Wer ihn mit seinem Hund im Wald trifft, ahnt noch nicht, wer hier vor ihm steht. Dieser Mann ist eine lebende Legende, jedenfalls in der Marathonszene. Unglaubliche 3.371 Mal ist Christian Hotters die 42,195 Kilometer bislang gelaufen. Mehr als jeder andere Mensch auf der ganzen Welt. Damit führt der Hamburger Haus- und Sportarzt seit 2011 die Weltrangliste für die meisten gelaufenen Marathons an. In seiner Praxis häufen sich die Medaillen und Pokale.
Es ist ein schönes Spiel und es ist eine Fleißaufgabe und ich habe es nie angestrebt. Ich habe halt einfach immer, wenn es eine Gelegenheit gab, Marathon zu laufen, weil das eben Spaß machte, habe ich es gemacht.
Jeden Marathon hält Christian Hotters in einer Excel-Liste fest. Das ist wichtig für die Statistik.
Ich liebe Excel-Listen und hier trage ich mir erstmal alle Termine ein, die ich in Zukunft vorhabe. Und dann bei jedem Marathon auch, wie das Wetter war, mit wem ich welchen Abschnitt unterwegs war. Einfach so schöne Erinnerungen, die zu dem Marathon gehören.
Die Liste reicht bis ins Jahr 1986 zurück. Damals begann Christian Hotters mit dem Marathonlaufen. Seine Motivation? Rennen statt Fasten.
Ich hatte viel zu viel Gewicht. Ich wog 98 Kilo bei 171 Zentimeter. Und da ich schlecht die Größe anpassen konnte, musste ich das Gewicht anpassen.
Seitdem ist er im Marathonfieber, lief zeitweise bis zu 3 Marathons in der Woche, egal ob bei Schnee, Sturm oder Regen. Er rannte Ultraläufe mit über 100 Kilometern Länge und lief einmal 17 Marathons an 17 aufeinanderfolgenden Tagen. Seine Taktik?
Langsam anfangen und dann schnell nachlassen. Nein, einfach so für Quatsch, die Schildkrötentaktik. Stur durchziehen, ganz ruhig.
Körperlich geriet Christian Hotters 2019 an seine Grenzen. bin mehr im Fett. Zwei Lungenembolien zwangen den Weltrekordhalter zum Umdenken.
Ich renne nicht mehr, weil mir dann nach ein paar hundert Metern einfach die Puste ein bisschen knapp wird. Ich marschiere die Läufe jetzt halt nur noch. Aber auch das ist eben immer noch ein Geschenk. Und man muss für sich einfach das Beste daraus machen. Und es kommt nicht darauf an, immer das Maximum zu wollen.
Das Marschieren nimmt der 69-Jährige als gutes Training für sein neues Hobby: Pilgern. Heute geht er einen Teil des Jakobswegs in Schleswig-Holstein.
Ja, es ist eine friedliche Sache. Man kann wunderschön in der Natur seine Gedanken kreisen lassen. Man ist aus dem ganzen Stress raus. Man reduziert sich auf das Wesentliche. Also überzogen gesagt ist das Gehen, Essen, Schlafen.
Sein treuer Begleiter ist Kito. Der Hund kam aus dem Tierschutz und wurde misshandelt. Durch die gemeinsame Zeit in der Natur hat Kito heute neues Vertrauen geschöpft.
Für mich ist das Schöne eben, wir machen alles gemeinsam. Wir sind 24 Stunden am Tag zusammen. Wir sorgen füreinander, wir beschützen einander, wir machen alles miteinander. Und es ist für uns beide einfach maximale Lebensqualität. Ja, ne, du passt auf mich auf.
Im Frühling wollen die beiden den Jakobsweg von Hamburg nach Spanien beenden. Dafür fehlt ihnen noch die letzte Etappe von rund 700 Kilometern.
Ja, großer Respekt, ne, aber auch Erstaunen, dass das geht, dass man so lange Strecken laufen kann, oder?
Ja, also vor allen Dingen, was diese kurz aufeinanderfolgenden Marathonläufe, ja. Ganze, das ist, glaube ich, nicht so gesund. Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen und jeder hat eine Motivation.
Er muss es wissen.
Man hat immer einen Grund, warum man an Marathonstart, ja, geht. Das macht ja keinen Spaß. Also das,
hier sehen wir dich beim Marathon.
Ja, Spaß. Das war ein halber. Ja. Heute mache ich nur gelegentlich mal einen halben. Ich laufe keine ganzen mehr.
22
Für mich war
Kilometer.
Das damals dieser Weg zum sich wertvoll fühlen. Mhm. Es gab ja auch solche Durststrecken in meinem Leben. Ich hatte Existenzängste. Und gerade in Hamburg, da waren diese Theaterzeiten vorbei. Und dann wusste ich in meinem Leben nicht, das war so Ende 30, um 40 war ich da. Da wusste ich nicht, wie es weitergeht. Und da war der Laufsport für mich so eine Art Lebenshilfe. Und dann habe ich mich bei einem Marathon angemeldet und wurde süchtig nach diesem Gefühl im Ziel. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich kann alles schaffen. Das war für mich auch wie Therapie.
Ja, und seitdem läufst du ja auch regelmäßig. Hier sind deine ausgelaufenen Schuhe, die schon langsam Löcher oben kriegen, haben wir gerade schon gesehen.
Die riechen auch nicht mehr so toll.
Deshalb haben wir sie auch in die Ecke gestellt.
Also, aber da habt ihr hier Köln jetzt gemacht.
Ja, das ist Köln,
ne?
Das ist deine Laufstrecke.
Aber da stimmt was nicht. Was? Köln ist dann so.
Also, da liegt so der Abfall neben dem
das ist dann
Mülleimer.
Also, das habt ihr
wie in Berlin.
Ja, das ist
ja, nee, Hamburg liegt es im Mülleimer. Ja,
das haben Hamburger,
ja,
haben das
genau.
Wahrscheinlich.
Also gut, aber du hast recht, Köln. Fürs Szenensetting ist es genau richtig, dass du es rausgeschmissen hast.
Meine Laufstrecke.
Das ist Köln. Wer es nicht kennt, das sind die sogenannten Kranhäuser, ne? Die vor,
genau,
was, 15 Jahren oder was gebaut worden sind.
Genau, die Kranhäuser. Und dann laufe ich natürlich
am Rhein.
Über die Brücken, Mülheim, Rodenkirchener Brücke und so. Wer Köln ein bisschen kennt, das ist halt so schön, an einem Fluss zu laufen. Der Rhein ist ja so ein richtiger Fluss.
Ja.
Und ich finde, Wasser gibt Energie. Und dann kann man auch einfach, ich laufe ja durch jede Stadt, wo ich gerade bin. Aber an einem Fluss zu laufen, das hat was Besonderes. Meine Traumlaufstrecke war natürlich hier die Außenalster in Hamburg. Da habe ich ja mit dem Marathon, mit dem Laufen überhaupt angefangen.
Ich meine, es ist sowieso so erstaunlich. Du liebst Hamburg und du hast auch mal in Berlin gelebt. Du hast ausprobiert, in Paris zu leben. Aber irgendwas ist mit diesem Köln, was ja von außen betrachtet nicht so besonders attraktiv ist. Ich habe da ja auch
man muss es sich
10 Jahre gelebt und sehr gerne gelebt. Aber es ist nicht wirklich schön. Aber irgendwas ist da bei dir. Was ist das für eine Verbundenheit? Woher kommt die?
Ja, ich bin schon Rheinländerin und ich muss sagen, dass diese kölsche Art, ich bin ja eigentlich aus Düsseldorf, mhm, und das sage ich auch ganz ehrlich in Köln, aber es ist wirklich die kölsche Art, es ist, Köln ist Musik, Köln hat tolle Lieder und dann ist es auch, was unsere Tingelei betrifft, dieses immer unterwegs sein, es ist halt zentral. Ich habe ja immer, wenn ich nach Hamburg komme, denke ich mir, wieso wohnst du nicht wieder hier? Aber es ist von hier halt, auch wenn du unterwegs bist, auf Tour, es ist alles weit.
Ja.
Und von Berlin war alles weit, von München war alles weit. Und als ich zurückkam in die alte Heimat, aber dann eben nach Köln, da habe ich gedacht, boah, toll, es ist ja nichts mehr so richtig weit. Das hat auch viel damit zu tun. Dann finde ich das Klima halt auch sehr schön. Wir haben sehr früh Frühling. Mhm. Da sind die Berliner, die sind noch richtig im Driss.
Ja, im Grau.
Und wir springen schon verliebt um die Krokusse herum.
Es gibt ja viele, die auch sagen, Kölle hat eben Herz. Ne? Das ist ja so der Spruch. Es ist sehr herzlich. Es ist nicht besonders schön.
Ist ein Jeföll.
Ein Jeföll, genau. Und es gibt ein Musical, das heißt Himmel und Hölle. Da spielst du, nee, Himmel und Kölle. Ja. Himmel und Kölle. Da
Moment.
Und in Himmel und Kölle spielst du auch mit. Und da, finde ich, kriegt man ein ganz gutes Gefühl für dieses Lebensgefühl, dieses Köln. Aber wir gucken mal rein.
Hast du noch nie was vom Kölner Echo gehört?
Kölner Echo, was soll das sein?
Das ist magisch. Ich erkläre dir nochmal. Wenn du ein, weißt du, diese Kachelhäuser, die sind so in Köln zueinander aufgestellt. Wenn du den Anfang von einem Lied siehst, dann verteilt sich der Schall von Kachelwand zu Kachelwand und kommt dann als ganzes Lied zu dir zurück. Nee, was? Fordert den Fröher, bist du bei deinem Zeh, mit Tränen in der Ohren, so gespannt warst du, denn ich bin Gott der Wolle, oder heißt du Wolle, doch wenn Kaffee sich schlägt oder Hände soll.
Super, ja, eine Zick. Also, so schön, ihr seid jetzt hier wieder mittendrin in der Sitzion, ne? Also in der Kölschen.
Ja, aber das Musical, das läuft noch bis März. Das muss ich unbedingt empfehlen für alle, die vielleicht auch mal eine kleine Reise nach Köln machen möchten. Also ich spiele da nur gelegentlich, aber da ist so eine kleine Köbis-Rolle.
Also Köbis ist der Köbis ein Kölner,
ist der Kellner.
Kölschwirt. Genau.
Und diesen Kellner spielt gelegentlich Henning Krautmacher, Mirja Böß.
Von den Blackfirst.
Genau. Yeah. Nee, der war nicht von den Blackfirst.
Der ist von der
war
von,
die Höhner.
Ja, die Höhner.
Und ist ja jetzt nicht mehr die Höhner. Ja. Aber der Henning macht das so toll. Und das machen halt Tom Gerhardt. Ja. Also verschiedene Prominente wurden dort eingesetzt. Unter anderem auch mal ich. Ich mache das jetzt auch noch mal eine Woche Mitte Januar, dass man eben diese kleine Rolle übernimmt. Und das macht so Spaß. Und dieses Musical ist so toll. Ein fantastisches Ensemble. Und man lacht die ganze Zeit. Und Köln nimmt sich da halt auch auf den Arm. Mit all seiner Schmutzigkeit.
Und mit seinen Kachelhäusern.
Ja, mit den Kachelhäusern. Mit den hässlichen Häusern. Aber auch mit dem Kölsche Klüngel. Ja. Mit all dem. Und das ist so. Und Köln, im Grunde genommen sagt dieses Musical, Köln ist wie du und ich. Das ist, hat Fehler. Es hat Fehler.
Nicht vollkommen.
So wie ich. Mhm. Und es ist nicht vollkommen, aber es hat Hetz. Das
also,
ist schön. Das
ja,
ist
ich finde auch, ich habe Köln sehr geliebt. Also ich mag Hamburg lieber, weil es halt schöner ist. Das finde ich schon schön.
Ja,
aber
Hamburg
Köln,
ist natürlich nicht
Köln
zu toppen.
Ist also auch super liebenswert. Singen, Tanzen, Spielen, das ist Musical. Das ganze Showprogramm, das wollen, das hast du gemacht. Das wollen auch zwei junge Frauen, die Bettina Lehnert in Kiel getroffen hat. Sie spielen beim Musical die Eiskönigin mit.
Einmal als Eiskönigin Elsa oder als Prinzessin Anna auf der Bühne stehen. Davon haben Kira und Janina schon früh geträumt.
Erstes Musical habe ich mit 6 gesehen. Ich war das einzige Kind in diesem Musical und meine Eltern haben mich aber mit reingenommen, weil ich es mir so sehr gewünscht habe. Und in jedes Freundebuch habe ich reingeschrieben, ich möchte Musical-Darstellerin werden.
Ich habe angefangen in einer Kirche, da haben die Kindermusicals gemacht. Und das war einfach eine günstige Möglichkeit, um an Kunst und Kultur ranzukommen. Dann war ich ganz lange in einem Gospelchor, in einem Kammerchor. Hab ein bisschen Klassik gesungen und dann wusste ich irgendwie, okay, ich stehe gern auf der Bühne, ich singe gern, wie verbinde ich das, ohne zu DSDS zu gehen oder Popstar zu werden? Oh, das ist anscheinend Musical.
Warm singen vor der Probe mit allen Solisten. 3 Jahre lang hat Kira Musical in Graz studiert. Bei der Eiskönigin spielt sie immer ein paar Wochen am Stück, dann übernimmt die zweite Besetzung. Das macht viel Spaß, ist aber auch anstrengend.
Tatsächlich ist es die Masse der Shows, die gespielt wird und eben die Kombination, dass wir im Nightliner schlafen. Also nach der Show gehen wir in den Bus, fahren zur nächsten Show. Also man hat wenig Privatsphäre, wenig Rückzugsmöglichkeiten.
Janina spielt heute das erste Mal Eiskönigin Elsa. Letztes Coaching vor dem Auftritt.
Ich endlich so weit in den Norden. einfach ihr quasi die Sicherheit zu geben, aber ihr trotzdem die Infos zu geben. Also ich hatte sie auch vorher gefragt, soll ich reinrufen, soll ich mit dir mitlaufen? Sie meinte, ja, ja, schrei mich an. Weil das ist halt, also vor allem, dass jetzt los ist für Elsa, die stressigste Nummer, weil du hast halt den schnellen Quick-Change. Und das ist halt auch einfach das Lied, auf das alle warten. Und das willst du dann natürlich auch richtig gut singen.
Links, hoch, zieh, zieh, dreh.
Yes! Der Kostümwechsel hat geklappt. Janina bringt ja auch viel Erfahrung mit.
Ich bin auch Tanzpädagogin, neben meinem Musical-Darstellerin sein. Und das mache ich immer so nebenbei. Also vielleicht irgendwann als zweites Standbein, aber es ist immer schlau, neben dem Beruf auf der Bühne auch was abseits der Bühne noch zu haben.
Man muss sehr flexibel sein. Und ich glaube immer, wenn man es nicht unbedingt möchte, ist der Job nichts für jemanden, weil man gibt schon viel auf und man muss sich immer wieder neu bewerben, immer wieder neu beweisen, immer wieder ist man in dieser Situation, wo man bewertet wird, wo man als Einziger im Castingraum drin sitzt und nur du glaubst an dich.
Bist du ein Schneemann? Wenn aber alles gut läuft, gibt es nichts Schöneres, finden Janina und Kira.
Du und ich.
Auch so eine schöne Winterwunderwelt, so eine Zauberwelt. Aber vieles von dem, was gerade die Musical-Darstellerinnen gesagt haben, kam dir auch bekannt vor.
Ja, das ist wirklich genau so, wie sie sagt. Also ich hatte ja Glück, ich bin ja keine Musical-Darstellerin.
Aber du hast mehrere Musicals
engagiert worden, ja. Wenn jetzt die Priorität nicht auf Tanzen lag, obwohl ich ja wahnsinnig gerne tanze. Aber diese richtig großen Musicals, die hätten mich, sowas wie Cats oder das jetzt zum Beispiel, die Eisprinzessin, da hätte ich keine Chance. Also ich habe bei Musicals gespielt, wo das Schauspiel wichtig war, Gesang wichtig war und wo man auch nicht diese typische Musical-Stimme brauchte, sondern eher auch so eine rockige Stimme. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Heute gibt es ja auch viele Musicals, die nur covern. Das ist dann wieder was anderes. Aber ich habe das bei Musical-Kolleginnen und Kollegen natürlich festgestellt. Die haben dann mal eine Hauptrolle gespielt. Und dann werden die nach so einer tollen Zeit, dann werden die bejubelt. Und dann wirst du resettet und auf Null gesetzt. Ne? Und dann musst du von vorne anfangen und zu einer Audition gehen, wie sie das gerade beschrieben hat. Wirst neu bewertet. Und bis dann beim nächsten Musical vielleicht in der dritten Reihe von links die fünfte. Mhm. So ist das Musical-Geschäft. Dafür muss man absolut geboren sein. Also ich hatte das Glück, dass man mich dann wollte. Ich musste dann nicht groß vorsingen, sondern man hat mich halt gezielt gewollt. Und manchmal sucht man sich eben halt auch Schauspielerinnen, die einen prominenteren Namen haben, dass man PR-Arbeit machen kann. So ist das eben. Mhm. Ja, da habe ich einfach oft Glück gehabt. Das waren schöne, schöne Musicals.
Wenn du heute so, weil du ja, wie gesagt, so vieles ausprobiert hast, auch eben Musical, wenn du heute so zurückguckst auf dein künstlerisches Schaffen, wo würdest du sagen, also das hätte ich mir echt schenken können?
Oh, also ich hab wirklich Bühnen bespielt, wo ich mir sage, also das hätte nicht unbedingt sein müssen. Zum Beispiel der Ballermann. Ich bin in der Megapark-Arena aufgetreten am Ballermann. Der Jürgen Drews ist da ein bisschen dran schuld. Der hat mir halt eines Tages gesagt, Mensch, Isabel, die brauchen da Frauen, die wollen da was verändern. Die wollen Sängerinnen und Sänger, die richtig live singen können und so. Überleg dir das doch mal. Und gesagt, getan, habe ich mir gedacht, okay, warum eigentlich nicht die netten jungen Leute am Ballermann unterhalten? Und dann hat mir sein Agent mir geholfen und dann habe ich ein Programm zusammengestellt. Und da gehst du nicht raus und sagst guten Abend, sondern da musst du auf die 12 hauen. Mhm. 20 Minuten, das nachts um 4.
Oh nein.
Das war echt nicht meine Bühne. Da habe ich auch wirklich gedacht, ich habe es ausprobiert, aber einmal ist mir passiert, dass jemand dann vor der Bühne stand. Du stehst auf so einer ganz hohen Bühne und du guckst so auf Tausende von Menschen in dieser Megapark-Arena runter. Und dann stand einer vor der Bühne und machte zu mir so. Also nicht so, sondern so.
Ja, und total betrunken wahrscheinlich auch noch. Ja.
Da habe ich mir gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Mhm. Und da habe ich meine Musik gestoppt und habe ich das gesagt, habe ich da reingebrüllt. Dann habe ich erst mal gemerkt, was da für eine Geräuschkulisse ist. Hört ja auch keiner zu. Mhm. Die haben dann da noch nachts um 4 einen Sänger, damit die Leute noch länger bleiben und trinken. Und dann habe ich halt gesagt, hier ist jemand, soll weiter singen oder nicht? Und dann gab es das erste Mal für mich so einen gefühlten Teilerfolg, weil die den dann ausgebuht haben. Aber das war, ich habe da richtig gelitten, bis mir dann einmal bei meinem letzten Auftritt auf dieser Bühne die Stimme völlig weg war. Die Stimme hat versagt. Alles war zu, es kam kein Ton mehr raus. Und das war die Seele. Ich habe irgendwie gemerkt, Man kann nicht einfach überall auftreten, nur weil man da ein bisschen Geld verdient. Natürlich musste ich halt auch in meinem Leben immer mein Geld verdienen, aber das war nicht meine Bühne.
Und dein Freund Jürgen Drews hat dir ja auch gesagt, Isabel, das machst du jetzt mal eben nach dem Motto Scheck und weg.
Ja, Scheck und weg, das ist,
aber, geht aber dann doch nicht.
Wenn dann auch die Seele weg ist, das bringt nichts. Sondern die waren aber sehr, sehr anständig da. Die haben mich dann aus dem Vertrag entlassen. Ich habe die angefleht. Ich sag, also ich weiß, wo ich hingehöre und was richtig ist für mich und was falsch ist. Aber Inka, es war eine Erfahrung wert. Ne? Ich kann auch die Kollegen verstehen. Ich habe doch viel Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die dort für Stimmung sorgen. Und ich verstehe auch das Publikum dort, was sich mal das Hirn wegschießt. Alles okay, aber es ist nicht die richtige Bühne für mich.
Die Comedy-Sendung Känguru hieß das damals, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Wahnsinn, das wäre, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Sondern diese Art Humor in der Art zu spielen, es zu sketchen zu machen, auch was Iris Berben früher so gemacht hat, diese Form gibt es doch gar nicht mehr.
Das ist schade. Ja? Also das müsste es eigentlich wieder geben. So ganz normale Sketche, wo man sich und die Gesellschaft auf den Arm nehmen kann, ist doch eigentlich schön. Aber ich habe auch das Gefühl, es werden alle immer vorsichtiger.
Ja, natürlich. Seit MeToo, ich meine, jeder oder jede Frau hat eigentlich ihre Erfahrung wahrscheinlich gemacht, in der einen oder anderen Form. Du ja auch, schreibst im Buch. Seitdem geht das nicht mehr, solche Witze. Aber das Schöne ist, um noch mal auf Happe Kerkeling zu sprechen zu kommen, hast du ihn da kennengelernt oder hat er dich reingeholt? Oder wie seid ihr da zusammengekommen?
Also es war kurz davor, dass wir uns kennengelernt haben, Anfang der 80er Jahre. Das war in einer Kneipe in Hamburg, in Buttstedt.
Weißt du das noch? Von Buttstedt?
Von Werner Buttstedt.
Der hier
da gab es so eine Kneipe, die hieß...
Aktuelle Schaubude,
ja, genau,
damals.
Ja.
Der dich entdeckt hat mit Carlo zusammen.
Ja, genau. Und da haben wir, HP und ich, uns kennengelernt und haben uns direkt so angefreundet. Und er hat damals Känguru gemacht. Und dann wurde ich da, über die Plattenfirma kam ich in diese Sendung rein mit einem Song. Mhm. Und dann hat der damalige Redakteur und Regisseur Rolf Spinnratz mich gefragt, ob ich Lust hätte auf einen Sketch mit HP. Ich sag, klar. Und das hat dann so gut funktioniert, dass ich dann als Sketchpartnerin eingesetzt wurde. Und ja, wir sind ja sofort engste Freunde geworden.
Bis heute, ihr seid ja eine Freundschaft fürs Leben, ne? Und ihr habt, glaube ich, sehr engen, sehr regen Kontakt.
Ja.
Immer noch, immer wieder.
Ja, klar.
Schön. Seht ihr auch euch manchmal oder geht es hauptsächlich über Telefon, weil beide so viel zu tun haben?
Also in der letzten Zeit ist mehr Telefon als sehen. Der HP hat ja in diesem Jahr 2 Filme gedreht.
Ja, Wahnsinn.
Und ich war auch so viel unterwegs. Also wir sehen uns leider nicht so oft wie früher. Aber das macht nichts. Wenn wir uns sehen, dann sehen wir uns länger, dann besuchen wir uns tagelang.
Ja, toll.
Das machen wir schon.
Und du hast ja auch gerade gedreht, Rosamunde Pilcher, können wir nächstes Jahr im ZDF sehen. Aber jetzt,
Inga Lindström.
Ja, Inga Lindström war das.
Genau.
Aber jetzt im Januar, das ist ja erstmal so ein schönes, so ein schöner Monat, in der Regel grau und schmuddelig. Das kann man jetzt blöd finden oder man sagt sich, super, wenn es draußen so richtig fies ist, dann verpasse ich nichts, habe ich mehr Zeit zum Lesen. Und wenn Sie zu diesen positiven Menschen gehören, dann hat unser Buchkritiker Philipp Kaufsack jetzt 2 Tipps für Sie.
Das liest. Ihr Tod soll Jean Patou gut stehen. Alles ist Image, alles ist Legende. Sie denkt, ich bin tot. Ich bin also tot. Alle denken, ich bin tot. So geht er los, unser Geheimtipp. Die Passantin von Nina George.
Und über den spreche ich heute bei diesem Hamburger Schiedwetter leider in nicht ganz so schöne Atmosphäre mit Anne-Rose Beurich. Moin.
Hallo, moin.
Du hast schon ein bisschen reingelesen, es geht um eine Frau, die scheinbar gestorben ist. Zumindest denken das die Menschen. Was steckt dahinter?
Also sie ist Schauspielerin, Jeanne Patou, und sie ist eine Ikone in ihrem Metier. Und sie sitzt am Flughafen, hat schon eingecheckt und beschließt, auf dem Weg durch das Gate nicht in diesen Flieger einzusteigen. Und stellt dann später fest, dass das Flugzeug, in das sie hätte steigen wollen, abgestürzt ist. Und insofern die Welt jetzt denkt, sie sei tot. Und in diesem Moment weiß sie, ihr bleiben jetzt einfach ein paar Stunden, um entweder diesen Irrtum aufzuklären oder zu verschwinden. Aus ihrem Leben, aus der Präsenz, auch aus einer toxischen Beziehung. Und sie nutzt diese Chance und taucht in Barcelona unter. Sie bleibt tot.
Das heißt, sie nutzt so ein bisschen diesen scheinbaren Tod, um ein neues Leben zu beginnen?
Genau, sie beschließt, für die Welt tot zu sein, um sich neu zu erfinden. Das ist irre kraftvoll. Es geht wirklich um Emanzipation, um Selbstbestimmtheit. Ich würde sagen, es ist ein feministischer Thriller.
Wie zeigen sich diese Thriller-Elemente?
Durch das Tempo, durch die Cliffhanger, wo man denkt, wow, damit hätte ich null gerechnet. Und das ist auf jeden Fall ein Buch zum Binge-Lesen. Wird nicht aus der Hand gelegt.
In der Buchhandlung Stories in Hamburg präsentieren Anne-Rose Beurich und ihre Mitarbeiter die Literatur fast wie in einer Kunstgalerie. Mit Kollege Frank Menden geht es nur noch um eine Neuerscheinung. Ellie Griffiths, Manche Schuld vergeht nie.
Ja, wenn man sich das Cover anguckt, erinnert das so ein bisschen an einen Edgar-Wallace-Krimi. Geht das in die Richtung?
Das ist nicht ganz richtig. Tatsächlich, es spielt zwar in England, in London heute und in der viktorianischen Zeit, aber mit Edgar-Wallace hat es wirklich wenig zu tun, wenn nicht sogar gar nichts.
Was kann man dann erwarten?
Es ist eine etwas fantastische Geschichte. Es geht um Ellie Dawson. Sie ist Inspektorin bei einer sehr speziellen Einheit, eine Einheit, die Zeitreisen unternehmen kann. Und der Justizminister Isaac Templeton hat ausgerechnet Ellie speziell angefordert, für ihn in die Vergangenheit zu reisen, und zwar ins 19. Jahrhundert. Und sie kommt genau zu dem Zeitpunkt an, als eben der Ahne von Templeton gerade vor einer Leiche steht. Und es ist ihre Aufgabe jetzt zu beweisen, ob er etwas mit diesem Mord zu tun hat oder nicht.
Ist das dann so eine klassische Kriminalgeschichte oder in welche Richtung geht das, eher so ein bisschen Science-Fiction dann auch?
Naja, es hat eben durch diese Zeitreise, durch dieses Zeitreise-Element schon ein bisschen Science-Fiction, aber es spielt auf beiden Zeiten, weil Ellie kann zum vorhergesehenen Zeitpunkt nicht wieder zurück in die Gegenwart geholt werden. Und in der Gegenwart ergeben sich dann plötzlich Dinge, die alles ändern werden.
Aber ich merke schon, man darf nicht zu viel verraten.
Nee, man kann leider so wenig verraten, weil er wirklich von bestimmten Wendungen lebt, die alles andere zu sehr spoilern würden. Und das macht diesen Krimi für mich zu einem der herausragenden vom 2025.
Bleibt nur noch die Frage, mit welchem Buch ich im neuen Jahr starte.
Der Zeitreisenkrimi aus London oder der feministische Thriller über einen vermeintlichen Todesfall. Eigentlich egal, Hauptsache lesen.
Genau, Hauptsache lesen. Liest du noch?
Ja, ich lese total gern. Ich brauche immer was zum Einschlafen.
Krimi oder Romantik? Was ist so dein Ding? Welche Genre?
Ich gucke gerne Krimi-Filme, aber ich brauche dann zum Einschlafen was Leichtes. Wie heißt denn eigentlich das Buch?
Ach, das geht mir auch so. Ich denke immer,
ich lese gerade.
Das ist eine Sache, glaube ich, des Alters. Früher wusste man immer sofort die Titel, auch von Musiktiteln. Da wusstest du immer. Und jetzt denkst du, wie heißt nochmal die, weißt du, die das singt auch.
Aber weißt du, was ich wirklich toll fand? Was? Der verliebte Schwarzbrenner. Das ist dieser Autor, der auch der auch geschrieben hat, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg.
Und Johansen oder so hieß der.
Genau. Und der hat der verliebte Schwarzbrenner und auf dem Cover ist ein Schwein. Das kann ich echt empfehlen. Das ist so voller Überraschung. Das ist ein Knaller.
Aber ist das nicht lustig mit diesen Titeln, dass man irgendwie Titel nicht mehr. Ja. Also, was merkst du noch? Was merkst du noch, wenn wir über Alter reden oder sowas anders ist? Weil bei dir denke ich immer. Du wirst gar nicht älter. Passiert gar nichts.
Weißt du, was ich so furchtbar finde? Es gibt eine sehr bekannte Schauspielerin, deren Namen ich jetzt nicht nennen würde, weil ich die auch sehr verehre. Die hat neulich in einem Fernsehinterview sich so negativ geäußert über das Älterwerden. Die ist Anfang 70. Sie hat O-Ton, ich zitiere, gesagt, das Älterwerden ist scheiße. Und habe ich mir gedacht, was ist das für eine Botschaft? Ich kann nur sagen, ich finde das Älterwerden toll. Ich weiß, ich habe Glück gehabt, ich habe keinerlei Schmerzen. Ich tue natürlich auch was dafür, aber es gibt auch Menschen, die können nichts dafür, die haben Schmerzen. Trotzdem, ich kenne auch viele Menschen, die Schmerzen haben und trotzdem dem Leben positiv gegenüber eingestellt sind. Und ich empfinde diese jetzige Lebensphase mit Mitte 60 als was Wundervolles. Dieser Druck ist weg. Ich persönlich mache jetzt nur noch das, was mir wirklich Spaß macht. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich kann das mittlerweile ganz gut. Und ich finde, diese Zeit, die vor uns liegt, du bist ja einige Jährchen jünger als ich.
59.
Guck, die Zeit, die vor uns liegt, die muss doch eigentlich die tollste Zeit des Lebens werden. Da muss man doch belohnt werden für alles. Und deswegen
ernten. Was, ernten,
man muss das doch
sehen
diese Botschaft
vorbei.
Senden an Menschen, die jünger sind als wir, dass das toll sein kann. Und ich sag's ganz ehrlich, ich finde es toll. Und ich weiß natürlich, irgendwann werden Zipperlein kommen. Irgendwann tut hier und da was weh. Aber dieser Druck ist weg und es gibt auch Studien darüber, dass ältere Menschen eine viel höhere Zufriedenheit haben. Und deswegen kann ich nur diese Botschaft senden, älter werden ist toll.
Ich danke dir dafür und vor allem, weil es so ein schönes Schlusswort ist, unsere Sendung, aber auch Mut macht, auch fürs nächste Jahr und für diese Phase des Lebens. Isabel, du bleibst, danke, du bist Inka. Für mich ein Vorbild und ich bin froh, dass du als Role Model hier heute gesessen hast bei mir und morgen kommt der neue NDR-Intendant Hendrik Lünenburg. Also freuen wir uns auch sehr drauf, was er alles zu erzählen hat. Ich bin gespannt. Vielleicht reden wir auch über das Alter. Wer weiß, auf jeden Fall über den NDR. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Hier geht's weiter mit Ihren Landesprogrammen. Wir sagen Tschüss und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonnabend. Tschüss.
Tschüss.